Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Wenn Sie so in den Bergen sind, am Wandern, dann haben Sie sich vielleicht schon mal überlegt, wie echt die Wiesen würden aussehen, wenn niemand zu ihnen schauen würde, sie nicht würde mähen oder die Steine verräumen. Und die Kühe, was für ein Bild, wenn es nur noch leere Bergwiesen gibt oder der Faden noch weiter gesponnen, ohne Alpkäse. Das und noch viel mehr machen die Bergbauern. Sie leben abgelegen und arbeiten im Stillen. Viel nämlich hört man nicht von ihnen. Ohne sie aber wäre die Schweiz nicht, was sie ist. Die Cornelia Büttner hat im Urner Schächental einer Bauernfamilie beim Arbeiten über die Schulter geschaut und ist mit ihnen ins Gespräch gekommen über ihren Alltag, ihre Sorgen und die Zukunft der Bergbauern.
Es ist Sonntagnachmittag. Weit hinten im Urner Schächental nehme ich ein kleines Seilbändchen von Ribi auf die Alpwannele hoch. Steil rauf geht's. Die Wannele ist eine Art Hochplateau. Von dort aus sieht man den ganzen kurvigen Klausenpass durchauf und das ganze enge Schächental durchab. Ein paar Bergbauern haben hier ihre Alphütte für den Sommer. Ganz hinten am Hang, ein Stückchen weg von den anderen, liegt die Hütte der Familie Muheim. Der Fredi Muheim ist aber gerade nicht rum. Er hütet 150 Meter weiter oben die Kühe. Als ich um die Ecke komme, sehe ich ihn auf einem Stein sitzen. Von dort aus hat er die Übersicht über das Gelände. Ausgerüstet mit einem grossen Schlapphut und einem langen Militärumhang gegen den Regen, einen langen Stock parat und sein Hütehund neben sich. So passt er jetzt schon ein paar Stunden auf, dass die Kühe sich im steilen Gelände nicht verletzen oder irgendwo runtertrollen.
Das ist fast 1900 Meter, ist das nicht gerade ganz da.
Auf einer steilen Wiese vor uns hat es gerade noch ein kleines Plateau für die Kühe und nachher geht es da recht drauf. Gegenüber von dem tiefen Tal hat es einen pyramidenförmigen Berg. Links davon ist der Wildgauer, der grosse, noch schneebedeckt. Es ist ein wildes Tal, das Schächental.
Schon ein bisschen wildes, aber es ist nicht immer so schlimm, wie es uns sieht.
Aber da tunnert es wahrscheinlich dann recht, wenn es da kommt, klopfen.
Das kann das schon. Gewitter sind immer die schlimmsten Sachen, die es gerade hat. Vor allem so Hagel ist. Oder das Schlagwetter, sagen wir dem. Da muss man schon immer ein bisschen aufpassen, vor allem wenn man so im Fepa ist. Da. Dass es nicht ein Bananenschein kann, abputzen oder abtrollen.
Die Familie Muheim wohnt an drei verschiedenen Orten. Im Winter ist der Bauernhof zu Bürglen bei Altdorf ihr Heim. Im Frühling ziehen sie mit den Kühen das Schächental darauf auf den Urner Boden. Und wenn es Sommer wird, geht es auf die Alpwannele rauf. Die Kühe weiden dann im Hochsommer für 10 Tage nochmal einen Stock höher oben auf dem Plätzenwiese über einem Alpdörfli, wo wir zusammen sitzen. Und dann geht es in der zweiten Hälfte des Jahres in umgekehrter Reihenfolge wieder zurück.
Ihr zügelt eigentlich den ganzen Sommer durch ein bisschen rauf und runter?
Ja, das ist normal. Wir kennen das nicht anders. Und das, mit dem hat man immer jemanden gelebt und das geht eigentlich schon gut.
Die Kühe, die ihr hier hütet, sind etwa 25 jetzt hier oben. Sind das alles eure Kühe oder gibt man die euch mit hier oben?
Nein, das sind die meisten. Das sind die, mehr als die Hälfte sind zum Beispiel die Leiche, sagen wir dann, oder die Zeisskühe. Das sind von anderen Bauern, die man gut kennt oder aus der Nachbarschaft. Aber eigentlich schon der grösste Teil ist schon Kühe, die man vom Schächental hat, von den Schächentaler Bauern. Vom Flachland ist eigentlich schon weniger da. Das war eigentlich immer ein bisschen so. Da haben die Kühe von diesem Gebiet werden die damit Gebiet ein bisschen gealpert. Das ist seit eh und eh so.
Sie sind jetzt auf dem obersten Bödeli quasi, die 150 Meter über den Wannele, über den oberen Staffeln, und hüten hier Kühe, hüten, 8 bis 10 Tage lang. Könnt ihr dann auch mal noch abends in die Hütte schlafen oder schlafen ihr hier in einem Unterstand?
Nein, am Abend gehe ich immer ab. Nur in ein normales Bett drin ist schade, da nicht alles.
Aber eben, es ist steil hier oben, diesen Kühen muss man gut schauen. Ist da auch schon eine runtergetrollt?
Das kann es geben, aber zum Glück ist das selten. Das sind eigentlich so Sachen, wo man der Bauer nicht so gerne hat, wenn solche Sachen passieren. Irgendwie wird man nachher auch ein bisschen scheicher oder weniger frech mit einem Vieh. Da. Das fährt eigentlich schon durch ein bisschen den Knochen und den Mark durch. Da. Wenn man so einen Kühen trollt und das Tod trollt. Da.
Habt ihr das schon mal erlebt?
Das habe ich eigentlich erlebt. Das war im 95. Da, ja. Aber da weiter unten. Bei der Hütte unten eigentlich schier gar, da haben wir einen stutzigen Planken. Aber dort sicher 100 Meter abgerührt. Das ist Kopf vor Ast, die Appen dort. Und dann müssen wir nachher noch schlachten.
Jetzt haben wir hier so ein bisschen eine Einzäunung, die Kühe sollte davon abhalten, jetzt hier noch über den Felsen herab zu gehen. Wie hütet ihr? Müsst ihr da viel den Kühen noch anrennen und sie wieder da in den richtigen Ort scheuchen?
Noch ein Sickel, das hätte man schon nicht müssen. Nein, sie bleiben eigentlich schon gut. Sie haben den Hack, den man machen dort, den sie gut respektieren. Das ist ein Elektrohack. Man muss einfach immer ein bisschen auf der Bienen zuhören sein und schauen, dass sie nicht einander rausstechen, dann unserem Hack raus. Oder vielleicht einer ist ein bisschen zu rutschen, kommt nachher so durch den Hack durchrutscht. Das muss man einfach schauen, das ist das kein Problem da.
Also, dass die eine die andere ausstechen, hat es denn da ein bisschen hässige Kühe drunter?
Ja, da gibt es schon. Das ist wie bei den Leuten. Auch. Da gibt es manchmal auch noch hässige Leute rum. Aber da, wenn man das weiss, dann muss man genau speziell ein bisschen auf solche schauen. Dann kommt das immer etwa.
Das sind ganz unterschiedliche Typen und Charaktere von Kühen. Die hier unten, die jetzt da gerade schön am Grasen ist, etwa 10 Meter von uns entfernt, der Körnti, Bruni. Was ist das für eine? Wie heisst die?
Das ist die Mia. Das ist auch von einem Lebbauer. Das ist eigentlich vom Nachbauer, ist die Kühe hier. Das ist eine freine, ganz freine Kühe hier. Charakter hat die eigentlich einen guten. Genägsame Kühe, die geht immer ein bisschen im Gras nach. Oh, das sind eigentlich schon zufriedene Kühe etc.
Gerade am Hag zu ist eine, die ein bisschen rumliegt und ein bisschen vor sich hinkommt. Die sieht sehr zufrieden aus. Eher so ein bisschen faul.
Die liegt jetzt einmal, das ist jetzt zufrieden, oder? Nein, die Kühe ist meine, das ist eine eigene. Die habe ich selber immer. Das Kalb ist schon. Ich hatte so aufgezogen. Ich hatte nicht Mütterschwimmer. Das ist ein Fehlschlag, den man dazu schauen will. Das ist ein, wo man eigentlich immer nie grosse Probleme hatte damit. Deswegen sollte man beim Züchten auch immer ein bisschen schauen, dass man solche Kühe nachher kommt, die mit den Klauen gut sind und die Milch gut ist. Und ja, immer so gesunde, fraute Kühe sind da.
Jetzt habt ihr hier noch einen Gehilfe. Das ist ein Hütehund. Wie ist er ausgebildet?
Ja, Ausbildung kann man dem ja nicht gerade sagen. Man muss schon zufrieden sein, wenn er folgt. Sonst der Wächter ist er ein guter Bobo. Wenn du sagst, er soll den Bedader dort hinten holen, geht er schon. Aber er muss schon sehen, sonst geht er nicht. Immer hat er den Willen, noch nicht. Doch kann es das jemand geben. Ich sage so, das ist ein treiber Begleiter.
Wahrscheinlich seid ihr euch das sehr gewöhnt, oder? Man ist alleine, man hat vor allem die Natur. Was habt ihr da für einen Bezug dazu?
Ja, wenn man mit dem aufgewachsen ist, ist das eine Art wie die eigene Schule, oder? Damit ist man verbunden. Und wenn man nichts anderes kennt, vermisst man auch nichts anderes.
Und auch die Berge, oder? Das ist etwas sehr Starkes da, wenn man jetzt hier umschaut. Sind die Berge für euch ab und zu auch bedrohlich? Oder ist das einfach, hat man einfach Respekt davor?
Also gesunden Respekt muss man immer haben davor. Da kann manchmal auch allerlei sein. Und vor allem muss man das auch ein bisschen Gefahren ein bisschen einschätzen und ein bisschen kennen. Da muss man eigentlich nicht groß Angst haben von solchen Sachen. Ich muss so sagen, manchmal können sie in diesen Bergen rein, so schön, wie es sein kann, im schönen Wetter, so leid können sie im ersten Wetter sein. Das ist einfach ein bisschen das, die Gegensätze da. Aber sonst bedrohen, dass man Angst haben, meinte ich nicht.
Man muss einfach Gegensätze können aushalten, wenn es wahrscheinlich abschifft oder lang Schnee hat, dann kann es auch schon ein bisschen drücken, oder?
Ja, vor allem wenn es lang leid ist, kann es einem etwa 50 Meter drücken. Das kann es etwa geben. Zum Beispiel das letzte Mal haben wir jetzt ein paar Tage haben wir jetzt schon ein leid gehabt. Vor allem immer geseicht und geseicht. Und dann sieht man auch schon wieder nicht gern, wenn es einem wieder ein bisschen trocknet tut. Und vor allem ist es dann nachher ein hoher Dreck überall, da wo es viel, immer viel mehr geht. Das ist ja so etwa. Aber sonst ist es eigentlich schon schön, wenn ich in der Wald hier, in der Alpenwald.
Bergbauer ist man nicht einfach nur aber eine gewisse Zahl Meter über Meer. Das Klima spielt eine Rolle, aber auch wie zugänglich das Gelände und wie es beschaffen ist. Und auch die Vegetation ist ein wichtiger Faktor. So kann es sein, dass jemand am Südhang viel die längere Vegetationszeit hat als jemand am Nordhang. Bergbauernzone selber wird dann nochmal in 4 Zonen unterteilt. Seit den 90er Jahren haben Bergbauernbetriebe um 30% abgenommen. Von rund 40'000 auf rund 25'000 Betriebe. Der Christian Hofer, Vizedirektor vom Bundesamt für Landwirtschaft und Leiter vom Bereich Direktzahlungen und ländliche Entwicklung.
Wenn man die Entwicklung der Bergbetriebe anschaut, muss man sagen, dass zwischen 90 und 2000 der Rückgang stärker war als zwischen 2000 und 2008. Zwischen 90 und 2000 war er fast bei 3% pro Jahr und zwischen 2000 und 2008 noch bei 1,9%, wenn man jetzt einfach rein die Bergregion anschaut. Wir gehen davon aus, dass der Rückgang weiter wird gehen. Es findet ein gewisser Strukturwandel statt. Man hat einfach festgestellt, dass er in den letzten 10 Jahren eher ein bisschen abgeflacht ist, als das in den vorgängigen 10 Jahren war.
Also der Strukturwandel findet statt, eben Betriebe, die sich zusammenlegen, vor allem auch in den Talregionen. Wie äußert sich das konkret in den Bergbauerngebieten, der Strukturwandel?
Auch in den Bergregionen stellt man fest, dass Betriebe grösser werden, aber wie ihr richtig festgestellt habt, dort ist das schwieriger, weil das Gelände ist schwieriger durch, sagen wir, sehr grosse Betriebe nachher auch zu bewirtschaften. Man sieht, dass bei den Bergbetrieben sich nachher die Betriebe anders orientieren. Also ein Betrieb, der nicht mehr wachsen kann und plötzlich merkt, dass er im Bereich Einkommen irgendwie ein Zusatzeinkommen braucht, dass sie sich Gedanken Richtung Paralandwirtschaft machen. Und man stellt bereits heute fest, dass über 40% der Betriebe im Berggebiet in der Paralandwirtschaft auch tätig sind.
Was heisst Paralandwirtschaft?
Paralandwirtschaft heisst, dass er sich neben klassischen Produzieren, sagen wir mal, von Nahrungsmitteln, zum Beispiel sich Richtung Agrotourismus orientiert, zum Beispiel agrotouristische Aktivitäten anbietet, Schlafen im Stroh, Ferien auf dem Bauernhof. Oder ein weiterer Punkt kann sein, dass er überbetrieblich Maschinen ausnutzt, also dass er Dienstleistungen mit seinen Maschinen gegenüber Dritten bietet. Das können so solche Aspekte sein. Ja.
Oder man sucht sich für den Winter einen Nebenjob. Auch der Anders Gautschi sagt, dass es häufig nicht langt, nur ein klassischer Bergbauer zu sein. Er ist Ressortleiter Agrarwirtschaft der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete.
Es ist halt, wenn man eben bei der Produktion eingeschränkte Möglichkeiten hat und den Betrieb trotzdem aufrechterhalten will, ist das schlussendlich der einzige Weg, dass man probiert, das Einkommen auf andere Arten noch zu erwirtschaften. Sei es, dass man irgendwo in einem Gewerbe geht arbeiten oder im Tourismus sich ein Standbein sich sucht.
Stichwort Paralandwirtschaft, dass dort ein grosses Potenzial drin liegt und da durchaus Bergbauern eine Chance haben, rentabel zu werden. Aber ich nehme an, das ist nicht für jede Situation gleich.
Das ist sicher nicht für jeden Betrieb geeignet, aber ich denke, wenn man über die Grenzen raus schaut, ist dort sicher ein grosses Potenzial da. Auf der paralandwirtschaftlichen Ebene, also sei das Agrotourismus oder andere Angebote, dass man dort noch zusätzliches Einkommen könnte generieren. Das wird heute sicher noch auf gar keinen Fall ausgeschöpft.
Bis Muheim setzt man im Sommer auf der Alp aufs Käse. Nach einem Währschaften zum Morgen treiben der 38-jährige Freddy Muheim und der 13-jährige Sommergast und Helfer Ramon die Kühe auf die Weide. Am Morgen gibt es auf der Alp auch in der Küche viel zu tun. Da werken die Eltern von Freddy Muheim. Auf der Kari Muheim 70 und Kati Muheim 66 warten 300 Liter Milch im Käskessi. Mit einem Gerät, wo ein paar Drähte parallel gespannt sind, rührt Kati Muheim in der Milch.
Das ist jetzt die sogenannte Harfe, wo man dort den Bruch macht. Mit dem dicken Kleid die Milch erhitzen auf 32 Grad. Da kommt das sogenannte Lapppulver. Das sind Kalbermägen, aus Pulver gemacht. Und das ist ein Stickungsmittel.
Die Milch sieht jetzt ganz gel aus und sie ist durchsetzt mit kleinen, weissen Partikeln von gebrochener Milch. Und die sollten jetzt so klein werden wie ein Reisstück.
Ja, muss ich jetzt einfach sie verfeinern, dass man schön einen gleichen Bruch hat.
Und wie lange müssen Sie jetzt anrühren?
Ja, das ist jetzt etwa so eine Arbeit von 5-10 Minuten.
Und morgen aufgestanden sind Sie wann?
Um 5 Uhr. A4, Milch aufwärmen, die Milch vorbereiten zum Käse. Dann ist es machen. Ja. Milchmaschine zusammen tun und so.
Ihr melkt nicht von Hand, melken, also nein, schon mit Milchmaschine?
Nein, wir melken mit der Milchmaschine schon 30 Jahre lang. Ja, es wäre gar nicht mehr möglich. Erstens ist man das Personal nicht und zweitens die heutigen Kühe. Die sind sich nicht mehr gewohnt, von Hand zu melken. Das ist das grosse Problem. Die heutigen Kühe kannst du nicht mehr von Hand melken. Die standen nicht mehr gehörig an. Und haben die kurzen Strichen und um. Nein, heute von Hand zu melken für einen Albuben. Da garantiere ich, da wurde nicht mehr eine Häufe Kühe gemolken.
Ihr habt da noch ganz einen alten Holzofen, den ihr damit anführen.
Also das ist ein super Ofen. Mit dem können wir jetzt eigentlich Wasser wärmen. Und das ist ein sogenannter Dampfkessel. Alle Sommer haben wir jetzt den können benutzen, voll daher für die Milch zu wärmen, für Wasser zu wärmen. Wo du ja immer brauchst, heisses Wasser, hast du ja nie zu viel. Du kannst das zum Putzen und Waschen und vor allem für das Geschirr zu waschen, das Milchgeschirr.
Woher holt ihr das Wasser?
Das Wasser haben wir eine eigene Quelle da hinten. Ein super Wasser. Und haben ein schönes Reservoir mit einer richtigen Brunnenstube, die wirklich einwandfrei ist. Wenn man zur Alp geht, ist das sehr, sehr wichtig. Wenn das Wasser nicht stimmt, dann stimmt dann nachher die Milch auch nicht. Jetzt nehme ich daher gerade noch das Rührwerk. Und dann kommen noch zwei Flügel rein.
Jetzt hat man oben so eine Apparatur, wo man an- und abschalten. Und unten dran tun wir jetzt noch zwei wie so Segel montieren.
Der tut man ab, dass es nicht immer nur rund läuft, dass man an einen Gegenstand ankommt, die Milch. Dass sie nicht zusammenhocken. Sonst, wenn man jetzt das nicht hat, müssen wir jetzt von Hand drehen. Das hat man früher gemacht. Und jetzt ist das schon ein bisschen moderner geworden, besonders wenn man jetzt sogar noch den Strom hat. Früher konnte man das nur mit der Batterie machen. Autobatterie, es ist heute gegangen. Und jetzt seht ihr da, was läuft jetzt da wunderbar.
Das wirbelt sie jetzt richtig drauf. Ja, da kommen die jenste kleine Partikel, eben so Reiskorn gross. Ja. Wie viel Käse gibt es jetzt aus dem Bottich?
Wir rechnen so 10%, sollte man ausziehen können, wenn es einigermaßen rundläuft.
Mit dem Rest, mit den 90%, was macht ihr?
Ja, da machen eben nicht alle gleich viel. Wir sind dann also ein bisschen, vielleicht altmodisch. Wir tun noch zirten, noch einmal fügen. Das heisst zentrifugieren. Und dann gibt es noch einmal ein bisschen Nitteln. Und die Nitteln tue ich wieder anknen. Und dann nachher der Anken tue ich dann einsiede. Und das gibt dann der sogenannte Bratbutter. Da habe ich wieder schön für den Winter ein bisschen Vorrat. Verschenke auch jemand dann und wann etwas ein bisschen davon. Jemand, der mir auch etwas zu gut tut, denke ich, gibt mir jetzt ein bisschen Anken anstatt Geld. Habe ich sowieso nicht zu viel. Und somit hat man etwas, was man auch ein bisschen eine Gegenrechnung machen kann. Man kann nicht nur einfach immer nehmen und nicht auch einmal etwas geben.
Der Kari Muheim steht gerade daneben und nickt. Macht er sich Sorgen um die Zukunft?
Irgend auf eine Art geht das ganz sicher weiter. Auf welche Art kann ich nicht sagen. Der Strukturwandel ist halt da. Und grossiert das einfach schon vor sich hin. Ich bin zuversichtlich, dass daher noch irgendeine Schippe rum ist. Wer weiß ich nicht.
Wie stark hat sich das verändert im Vergleich zu früher, als ihr angefangen habt?
Soll ich jetzt sagen, jeder Alper, jeder Bauer ist auf einen Nebenverdienst angewiesen. Und dementsprechend wirkt sich das nachher auf die Bewirtschaftung aus.
Also ihr habt nicht mehr so viel Zeit, um das so voll bewirtschaften, wie man es vielleicht gerne würde machen, vom Herz her.
Ja, einerseits schon. Ja, das ist schon ein bisschen so. Ich weiss nicht, wenn ich das sagen soll. Die Zeit, die ist ja nur 24 Stunden im Alltag. Und die einen die vielleicht die Zeit noch ein bisschen besser nutzen als die anderen. Das ist jetzt einfach ein bisschen so. Aber sonst irgendein Jahr geht das dann sicher weiter. Da bin ich überzeugt. Nämlich unsere Vorfahren haben strübe Zeiten überlebt. Das ist sicher so. He?
Und der Sohn ist ja gut gerüstet. Tönt ihr ihn auch noch ab und zu unterstützen mit Entscheidungen treffen oder überlegen, was wir machen können, Innovationen im Hof?
Mal drei reden tun wir immer. Was es nützt, weiss ich nicht. Man macht, was man kann.
Und wenn er jetzt eine Entscheidung trifft, die er vielleicht innovativ findet und ihr denkt, ja, nein, das hätte ich jetzt nicht so gemacht?
Dann halten wir uns draus. Ich gehe davon aus, dass er Entscheidungen trifft, die dieser Entwurf dahinter steht. Das ist ja wesentlich, oder?
Weil es stotzig ist, der Boden nicht immer ideal ist und es auch nicht gerade immer viel Platz hat, sind Berggebiete traditionell vor allem auf Fleisch- und Milchwirtschaft fokussiert. Seit die Kontingentierung der Milch aufgehoben worden ist, sind aber gerade diese Preise stark gegeben. Für einen Liter Milch kommen die Muheims heute fast die Hälfte weniger über, um die 60 Rappen pro Liter gibt es noch. Der Christian Hofer, Vizedirektor vom Bundesamt für Landwirtschaft.
Diese Preise, die haben natürlich in den letzten 10 Jahren mit der Agrarpolitik per se zu tun, wo man klar mal eine Phase eingeläutet hat, wo man gesagt hat, man führt eine Entkopplung herbeiführen. Das heisst, wir führen nicht mehr die Produktpreise künstlich aufrechterhalten und das Einkommen der Bauern sichern, sondern man hat eine Preissenkung herbeigeführt und Direktzahlungen eingeführt. Und wenn man jetzt einfach rein um die Preissituation anschaut, da gebe ich euch recht, das sieht recht brutal aus, die Milch, die ihr erwähnt habt. Auf der anderen Seite hat man eben durch die Entkopplung mit den Direktzahlungen nachher wie ein Auffangbecken eingeschaltet. Ja.
Bergbauern müssen sich aufgrund der geografischen Lage vor allem eben auf Fleisch- und Milchprodukte beschränken. Wenn man jetzt die tiefen Preise hört, dann ist das ein bisschen schwierig. Wie schätzen Sie denn die Lage für die Existenz der Bauern im Moment in den Bergen?
Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, einfach grundsätzlich die Lage der Bauern, weil wenn man schaut, wie sich die einzelnen Bauernbetriebe entwickeln, sieht man da sehr grosse Unterschiede. Und es kommt immer darauf an, wie sich so ein Bauernbetrieb orientiert. Es gibt sehr viele Beispiele von Betrieben im Berggebiet, die die Chancen packen, im Sinn ihrer Lage und eben auch in der Region, wo sie wohnen, das zu vermarkten. Eben ja vorhin erwähnt, paralandwirtschaftliche Tätigkeiten aufgreifen. Und dort geht es darum, dass sich der Bergbauer wirklich überlegt, in der Situation, in der ich stehe, habe ich so Chancen, die ich packen kann, um auf meinem Betrieb, neben der vielleicht der eigentlichen Produktion, auch noch etwas Paralandwirtschaftliches aufzubauen.
Bergbauern haben rein schon aufgrund der geografischen Lage erschwerte Produktionsbedingungen. Gibt es da auch Unterstützung für Bergbauern, speziell weil sie in diesem schwierigen geografischen Gebiet produzieren?
Vielleicht muss man sagen, dass die Landwirtschaftsbetriebe im Berggebiet die bekommen allgemeine und ökologische Direktzahlungen sowie Strukturverbesserungsbeiträge, wie das die anderen Betriebe auch bekommen. Zusätzlich, und das ist der Unterschied, den ihr ansprecht, haben sie Möglichkeiten für Hangbeiträge oder auch Beiträge für Tierhaltung unter schweren Produktionsbedingungen zu bekommen. Das hat damit zu tun, dass sie eben in der Bergzone die Produktionserschwernis grösser ist und dementsprechend haben sie dort werden zusätzliche Beiträge ausgerichtet. Vielleicht auch noch die Grundvoraussetzung für so Beiträge, dass so ein Bergbetrieb Direktzahlungen bekommt, die ihr angesprochen habt. Auch dort die Grundvoraussetzungen sind aber gleich wie im Talgebiet. Sie müssen einen ökologischen Leistungsnachweis erbringen. Es beinhaltet auch eine tiergerechte Haltung der Nutztiere. Sie müssen eine ausgeglichene Düngerbilanz können ausweisen und auch einen angemessenen Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen und eine geregelte Fruchtfolge, wenn es ein Betrieb ist, der noch in einem gewissen Rahmen Ackerbau betreibt, vorweisen. Ein weiterer Punkt ist, dass Strukturverbesserungsmassnahmen geboten werden. Im Berggebiet gibt es die Möglichkeit von Beiträgen. Das heisst, wenn ein Bergbauer in einen Stall investiert, überkommt er à fonds perdu Beiträge, wenn das Projekt in sich stimmt und auch tragbar ist für den Betrieb. Das heisst, man tut ihm eben gerade die verteuerte Bauweise, gerade in diesem erschwerten Gebiet, in dem Sinne erleichtert, dass er finanzielle Mittel bekommt über die Strukturverbesserungsmassnahmen.
Als Beispiel könnte man jetzt da sagen, wenn Sie sagen, erschwertes Bauen, es wird teurer, wenn man sich das konkret vorstellt, weil man wahrscheinlich mit einem Helikopter alle Baumaterialien müsste auftransportieren auf eine Alp.
Ja, es sind ganz verschiedene Aspekte. Auf der einen Seite sind es mal kleinere Betriebe und dann kommt die einzelne Einheit meistens teurer, als wenn man das grösser bauen kann. Nachher rein zum Beispiel Schneelastfragen. oder die Stützmauern im Hang. Es ist per se einfach teurer, sagen wir mal, pro Kuhplatz, als das zum Beispiel im Talgebiet der Fall ist. Und dort die verteuerte Bauweise würden natürlich nachher auch Produktionskosten sehr stark steigen. Und dementsprechend bieten wir eben die Beiträge von unserer Seite her, dass sie auch von Bertü-Beiträgen, die ihnen helfen, die Last zu tragen.
Für Anders Gautschi von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Berggebiet ist die Existenz der heutigen Bergbauern im Vergleich zur restlichen Landwirtschaft deutlich schlechter.
Die Lage ist relativ schwierig. Die Einkommen sind im Vergleich zur übrigen Landwirtschaft relativ tief. Sie sind bis 40% tiefer im Vergleich zur restlichen Landwirtschaft. Und Produktionsmöglichkeiten sind auch im Berggebiet relativ schlecht, also im Vergleich zur übrigen Landwirtschaft schlechter. Also man kann nicht beliebig produzieren, sondern man ist eingeschränkt, einerseits, weil nicht genug Flächen vorhanden sind und andererseits kann man die Intensität auch nicht unbeschränkt steigern.
Im Vergleich jetzt zu einem Talbetrieb, wie steht ein Bergbauernbetrieb da?
Es ist in der Regel ein kleinerer Betrieb. Es ist ein Betrieb, der hohe Kosten hat. Es ist in der Regel ein Betrieb, der weniger rentabel ist und weil eben Produktionsmöglichkeiten beschränkt sind, mehr auf Direktzahlungen angewiesen ist.
Innerhalb der Bergbauernbetriebe gibt es da auch grosse Unterschiede, nehme ich an, wie gut dass man wirtschaften kann oder wie gut dass es rentabel ist.
Ja, man hat gesehen bei den Einkommenszahlen im Berggebiet, dass die Streuung zwischen den Bergzonen sehr hoch ist. Das heisst, dass ein gutes Einkommen in der Bergzone 1 mehr vorhanden sind als in der Bergzone 4 oder dass es grössere Unterschiede gibt und auch innerhalb der Bergzone selber sind die Unterschiede sehr gross. Also man hat dort einerseits durchaus sehr rentable Betriebe und andererseits aber auch Betriebe, die eigentlich ein negatives Einkommen haben. Man hat einfach die Möglichkeit, nicht viel mehr zu produzieren. Man hat vielleicht die Möglichkeit zu optimieren. Dort ist das Potenzial da. Was man muss sagen, ist, dass die Berglandwirtschaft in einem sehr hohen Ausmaß gemeinwirtschaftliche Leistungen bringt. Das ist Stichwort Kulturlandschaftspflege, Stichwort Ressourcenerhaltung, Stichwort dezentrale Besiedelung. Und das sind natürlich alles Leistungen, die auch seinen Wert haben. Das sind alles Leistungen, die auch Aufwand erfordern. Und das sind Leistungen, die man sich heute muss fragen, ob die in genügendem Ausmaß abgegolten werden.
Der Karim Muheim wickelt ein grobes Tuch um eine Art lange beugsame Lineal, fährt damit bis an den Boden vom Käskissi ab und holt damit ein paar Hampfle reiskörnige Milch auf. Er hat im Gefühl, wie viel die Käseform passt.
Der eine will ein bisschen kleiner und der andere eher ein grosser. Wir haben einen Hund schon jahrelang und der sagt immer, du hast mir den Rest auf die Seite.
Dann nimmt man das Tuch auf die Plattform von dieser Presse. Das Käthe Muheim tut jetzt da wirklich reindrücken in die Form. Das Tuch reindrücken, den Käse zusammendrücken, sodass wirklich alle Saft rausrinnt und in den Bottich, der unter der Presse steht, runterläuft.
Das nächste Brett wieder drüben. Der nächste Reif wieder.
Und der grosse, was meinst du?
Nein, gib nicht mehr einen grossen. Ist der kleinste?
Ich kann entscheiden, das kostet ein bisschen ein Gehörpreis.
Das ist?
Ein bisschen ein Gehörpreis, das sind fast gleich groß.
Und schon kommt der nächste. Dritt
Nummer wieder schön ab, neu wieder. Das gute Saft wieder ausrinnt und wartet noch auf den Profit, den er jetzt noch bringt.
Es kommt praktisch immer.
Das wäre jetzt die Meisterprüfung, die er jetzt da macht. Je kleiner das Profit ist, umso besser hat er es bestanden.
Der Rest ist der Profit?
Der Rest, ja.
Umso besser hat man mit dem Augenmaß abgeschätzt, wie viele Formen und was für Formen Käse das es gibt aus diesem Bottich. Also, jetzt sind wir gespannt. Ja, mal, ich muss sagen, fast nichts mehr.
Das ist noch ein bisschen. Kann schon nur weniger kommen.
Das ist ein Hämpfeli.
Ich bin zufrieden, ja. In einem Alpkasten hat man eigentlich nie drin.
Das sind eigentlich die Natur, die sogenannte Alpenflora, die sind die Mitwirkenden daher. Wir tun daher nämlich den Käse nicht standardisieren, indem man natürlich pasteurisieren. Mit dem Pasteurisieren vom Käse geht die sogenannte Alpenflora verloren. Und der Geschmack haben wir drinnen daher. Das ist nur sehr, sehr wichtig, dass du eine Milch hast, die käsereif ist. Und die Milch, die musst du vorbereiten. Bei einer Temperatur von 32,5 Grad Celsius musst du das Dicke legen, also das Lapp einmischen. Und da musst du heikel sein. Da musst du den Däumen drauf haben. Du darfst nicht mit 6, 27 Grad Dicke legen oder mit 4, 35 und dann denken, das klappt nicht. Und dann musst du die Milch noch voran ein bisschen aufbereiten. Das hat mir nämlich einen Käserie-Inspektor gesagt. Eine Milch, die käserie-reif ist, die du vorbereitet hast zum Dicke legen, da können wir nachher nicht mehr viel falsch machen. Wichtig ist die Vorbereitung. Das fängt aussinnig frei an. Das fängt beim Milchgeschirr an, was man für Milchgeschirr hat. Und dann geht es weiter, was hat man für Maucher, wie tun die Maucher. Gesundheit vom Euter und Reinlichkeit von der Milch. Und nachher die Tiefbereitung von der Milch, die Tiefbewahrung von der Milch. Das sind Faktoren. Die muss ich einfach sagen, die muss man erfahren haben und vielleicht probieren. Das muss man im Griff haben.
Der Kari Muheim lässt sich ein paar fertige Käse auf ein Holzgestell, das er auf dem Rücken im Käsegarten runterträgt, ein paar Meter weiter unten. Jede Saison produzieren sie etwa 350 Liebe Alpkäse. Der Kari Muheim leitet den frischen Käse ins Salzbad.
Ihr tönt auf dieser Alp oben vor allem Käse.
Ja, jawohl.
Gibt es da auch keine anderen Möglichkeiten da oben? Man kommt ja da mit dem Seilbändchen rauf. Anders geht das gar nicht.
Also jetzt im Moment haben wir keine andere Möglichkeit. Das ist, dass wir hier oben noch Käse, das ist der Strukturwandel. Da bin ich überzeugt, wenn ich jetzt zurückdenke in die Zeit, in der auf dem Mürner Boden die Zentrifugation stattgefunden hat, mit dem stolzen Milchpreis, mit der relativ wenig Arbeit und noch gar nicht mit einem verrückt grossen Risiko, hätten wir hier oben noch gerne noch zentrifugieren. Aber wenn die Möglichkeit nicht kam, war es entlegen. Und darum ist die Struktur so gewachsen, dass wir jetzt noch den Käse. Und im jetzigen Moment haben wir wieder einen so eine Art Schimmer von einem Horizont, dass man jetzt nicht etwas mehr verdient, weil man die Milch dort verkäsen. Und mit Glück hast du nicht einen schlechten Preis. Ja, hast du mit dem Käse einen guten Preis. Der Absatz, darf ich mit Stolz sagen, habe ich keine Probleme.
Der Alpkäse ist ein Produkt, das in Zukunft sogar noch stärker werden kann, meint Christian Hofer, Vizedirektor vom Bundesamt für Landwirtschaft.
Dort ist die grosse Chance für die Berglandwirtschaft. Die Berglandwirtschaft hat durch ihre Lage, wo sie ist, und auch indem, dass sie Produkte von sehr hoher Qualität produzieren können, diese Produkte auch etwas ausstrahlen, im Sinn, sie werden in einer schönen Landschaft produziert, dass sie wirklich schaut, die Wertschöpfung in ihrem Gebiet zu halten und auch die Vermarktung von diesen Produkten probiert selber zu organisieren. Und das ist effektiv so, dass gerade Bergkäse oder Alpkäse, diese Produkte, die haben eigentlich, wenn man den Absatz anschaut, nicht grosse Probleme. Dort ist die Nachfrage sehr gross und das, was produziert wird, kann auch sehr gut und zu sehr guten Preisen verkauft werden.
Auch der Anders Gautschi von der Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete sieht die Vorteile des Produkt Käse.
Es gibt die Berg-Alp-Verordnung, die den Begriff Berg-Alp spezifisch schützt. Das heisst, ein Produkt, das als Berg- oder Alp-Produkt bezeichnet wird, muss bestimmte Auflagen erfüllen, muss zu 90% aus dem entsprechenden Gebiet kommen und muss nachher auch wie ein Bioprodukt zertifiziert werden. Das heisst, die Auflagen sind eigentlich relativ streng. Das hilft den Bergbauern, weil in diesem Sinn nicht mehr missbräuchlich Werbung betrieben werden kann. Man kann nicht mehr aus dem Talgebiet einen Käse machen und eine schöne Bergweide und Bergbegriffe brauchen, sondern man muss nachher, wenn man so ein Produkt machen möchte, effektiv Bergmilch nehmen. Und insofern ist das ein wichtiger Schutz für die Bergbauern. Es ist natürlich auch so, dass Bergbauern von dem auch müssen Gebrauch machen. Es wird im Moment noch zu wenig konsequent verwendet.
Schon ein halbes Jahrhundert käset die Familie Muheim auf den Wandeln oben. Vor einer Weile hat der 38-jährige Sohn Freddy den Betrieb vom Vater übernommen. Ein Betrieb, der von Generation zu Generation weitergegeben worden ist.
Ja, das war mein Grossvater schon daher. Und ich meine, dort war ja noch die Vorfahren auch noch. Ich meine, das ist die vierte Generation, jetzt, wenn man jetzt drin ist. Und das ist einfach so etwas, das bleibt einem jetzt daheim. Das macht einem Freude, oder, solche Sachen zu machen. Und das soll auch so bleiben.
Ihr seid jetzt noch nicht verheiratet, aber das kommt möglicherweise noch. Glaubt ihr, dass auch die nächste Generation noch Freude hat daran, Bergbauer zu sein?
Ja, man hofft schon, wir können das in den nächsten Generationen noch weitergeben, so, und dass sie das auch so weiter betreiben und pflegen. Weil schliesslich, wenn wir jetzt gar nicht so in der Schächendau uns, wir haben dort einen wunderbaren Ausblick, das ganze Schächendau uns. Wenn man das so ein bisschen anschaut, muss man sagen, es wäre ja Sinn und Schatten, wenn man diese ganze Sache nicht aufrechterhalten. Und das nicht in unserer nächsten Generation weitergeben kann. Und denen das Interesse wecken, dass sie das weiter bewirtschaften, einigermaßen. Weil sonst geht ein Stück weit Kultur, sage ich dem Gott, zu verlieren. Wenn man das nicht mehr in dem Stil, wie man es jetzt hat, kann und dort weiter pflegen.
Irgendwann kommt der Punkt, wo man ins Alter kommt und dann vielleicht das Kind muss abgeben oder der Sohn muss abgeben. Wie habt ihr das erlebt?
Ja, bei meinem Fall war es jetzt so, dass der Vater eine Mehr gegeben. Oder ich habe sogar nur die Liegenschaft, die Alpung und daheim den Talbetrieb. Und da, früher, hat man, als man ein Kind war, hat man ein bisschen leichter und ringer gelebt. Und sobald, wenn du in diese Phase reinkommst, wo du jetzt selber Betriebsleiter bist, in Ort, da ist man schon so ein bisschen verantwortungsvoller. Ist man da kann man die Sachen, die du musst entscheiden, wie du das machen willst. Oder? Manchmal sind die Entscheidungen gar nicht so einfach zu fällen, was man will und wie, was man machen will. Oder? Manchmal war einer schon erst im Nachhinein schlauer, dann hat man es so oder so gemacht. Aber es sind eben so die Entscheidungen, wenn man dann schon den Betrieb selber hat, oder einer selber muss fällen und nachher so mit den Konsequenzen und Verantwortung dastehen.
Und wie ist es dann für Ihren Vater? Oder machen Sie sich selber auch Gedanken, wenn Sie dann mal vielleicht auch körperlich nicht mehr so mögen?
Ja, das sind schon so Sachen oder Probleme, die man mit den Jahren mitgeben kann. Aber die Landwirtschaft ist immer ein bisschen so, vor allem wenn es Generationenbetriebe sind, von einer Generation in die andere geht. Da ist noch manche Junge angewiesen auf die Eltern. Und wenn jetzt sie noch 60 oder 65 sind oder pensioniert sind, dass die auch noch mithelfen auf dem Betrieb. Das ist Teamwork in der Familie, das Zusammenarbeiten.
Das ist lebenswichtig.
Ja, ineinander, die Generationen ineinander reinfließen.
Also dann kann der Vater vielleicht auch gleich noch bei Entscheidungen mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber vielleicht kann er nicht mehr gerade die schwersten körperlichen Arbeiten machen.
Ja, das ist schon, man sagt immer, die Erfahrung ist ja das, was den Lebenswert hat. Und die Eltern die haben ja bekanntlich mehr Erfahrungen als mehr Jungen. Oder? Und da können mehr profitieren und sie können wieder profitieren von dem, wie wir manche Arbeit wieder ringer machen. Da, weil wir noch körperlich einigermaßen besser beieinander sind oder sollten sein. Da.
In der Alpwirtschaft gibt es ja so viel zu machen. Wir haben ja so viele Steuern und haben so viel Unkraut. Das müssen wir neu bekämpfen. Das muss einfach auch alle Jahre gemacht werden. Sonst verunkrautet die Alp. Und dann hat man auch keinen Ertrag mehr und keine mehr Gärung zu fressen. Alle Jahre muss man da etwas machen, sonst geht das hinter sich, vergondet die Ware.
Wer macht das? Ihr seid ja zu dritten eigentlich.
Ja, aber das ist die Zeit.
Man kann schon manchmal mit Freiwilligen und Zivilschutz und da ein bisschen helfen. Aber da müsste ja auch jemand mitgehen. Und das wird länger sind wir jetzt das Problem, dass von diesen Alpern keiner mehr die Zeit rausbringt, mit denen zu gehen. Die kannst nicht nur Freiwilligen oder Zivilschützler nur sagen, hier, das und das. Die meint es ja gut, aber wenn nicht mehr die Arbeit an die Hand gibt, das funktioniert doch nicht. Da muss jemand mitgehen. Nein, dann kommst du die gute Leute rüber. Das ist keine Diskussion. Es ist manchmal gute Leute bekommen, Zivilschutz, Freiwillige oder was auch immer. Sehr gute Leute bekommen. Aber es muss jemand mitnehmen.
Kommen Sie das jedes Jahr über als Hilfe? Oder sind also Sie viel allein?
Mit einem gewissen Impuls von den Alpfägen und. Ja, kommst du immer Leute über. Würde ich sagen, wohl, da kommst du immer Leute über.
Wegen dem Finanziellen, oder? Ihr seid da zu dritten auf der Alp und auf dem Hof unten sind ihr auch zu dritten, der den Hof bewirtschaftet.
Der Junge hat jetzt eine Freundin. Die hilft mit. Und wir zwei, wir sind etwa nur da, wir machen etwa etwas da. Sonst sind wir schon nicht mehr, nein.
Finanziell könnt ihr euch nicht einen Knecht leisten?
Oder? Nein, nein, das hast du glatt vergessen. Du hast glatt vergessen, einen Knecht zu leisten. Ich weiss nicht, wenn ich davon zahlen will reden, ich kann mich erinnern, 1951 war der Herr Weiss ein Albknecht. Der hatte 250 Franken Monatslohn. Und da haben alle Leute erzählt, das sei ein Tierenknecht. Der hat am Ende vom Sommer eine Tausendernote gehabt. Da hat man gemeint, das sei viel Geld. Aber der Knecht, der ist die ganze Alpzeit da gewesen. Sonntag und Werchtig. Jeden Tag von Ferien keine Spur. Und dann stell dich hin einen ein. Wo der so, das ist ein 4 Monate, ist der da gewesen, mit allem drum und dran. Stell dich hin einen ein. Für 4 Monate, weisst du, rund um die Tür. Jeden Tag. Da gibst du doch einem für 6-7 Monate, mehr als ein halbes Jahr der Lohn, oder? Nachher mach doch die Rechnung. Da langen die 1000er-Noten nicht mehr weit. Keine Chance hast du da, keine Chance. Ich weiss nicht wer.
Machen ihr euch deswegen Sorgen, dass euer Sohn und seine Freundin das alleine dann auch mal noch mehr machen?
Ja, nicht groß. Die müssen selber schauen, wir haben euch messen. Das ist ja. Da kann ich euch keinen anderen Satz sagen. Sie müssen jetzt gut noch mal selber schauen.
Also
wir haben euch messen.
Ich muss jetzt das so sagen. Wir haben ja schon noch 2 Bürsten. Der eine ist geheiratet und der andere ist noch ledig. Und ich muss dank diesen 2 sagen, die helfen immer mit. Was sie können, die arbeiten voll und sonst ein. Aber wenn man es braucht, kommen die immer euch helfen. Kannst du drauf zählen. Ohne Signe gar nicht möglich. Und das gibt also Stresszeiten, wo man es wirklich braucht. Es wird der Zeit, wenn du wieder Opsi fährst oder wieder zurückfährst. Oder jetzt daher wieder etwas spülen oder etwas machen müssen. Dann kommen sie in der Freizeit wieder oder kommen manchmal sogar noch nach dem Feierabend. Eine Seelung müssen wir dann schon schätzen. Die gibt es dann nicht überall. Und wenn man einen tipptopp Zusammenhang hat in der Familie, dann geht das immer. Dann muss man sich nicht Sorgen machen. Und ein bisschen Gottvertrauen muss man auch haben, dass es wieder weitergeht. Und es gibt ja immer noch Leute, die Interesse haben an dem. Und wir zwei haben beide immer Interesse an dem. Und haben immer gedacht, wir müssen einfach das Möglichste daraus machen. Nicht den Kopf hängen. Bei der Bäuerin ist das einfach so. Das ist auch mit dem Viehbestand so. Einmal ein Jahr läuft sie draußen ein bisschen rum, dann die Kühe auch gut und recht. Und läuft wirklich, wenn man es gerne hat. Und hankerum wieder ein Jahr. Hast du viel Verlust. Viel Verlust. Aber es geht auch immer wieder ab. Da dürfen wir jetzt schon sagen. Da gehört man sehr lustig. Das ist ein unterschächener Bursch. Der Ramon, sein Vater war schon bei uns.
Jetzt bist du gerade am Stall ausfegen.
Ja.
Hast du es langsam im Griff mit der Arbeit hier auf der Alp?
Ja, ich danke schon. Auch genug Ergebung.
Du kommst ja schon das 3. Jahr hier auf. Was gefällt dir denn so besonders da?
Mit den Kerzen und da etwas einfach arbeiten, nicht daheim nur etwas rumliegen.
Wird es auch in Zukunft weitergehen mit den Bergbauern? Es ist ja ein harter Job und eben durch die gefallenen Preise ist es nicht einfacher geworden.
Nein, es wird sicher auch nicht einfacher werden. Es ist aber in dem Sinn auch wichtig, dass man die Leistungen, die die Bergbauern erbringen, dass man die wirklich anständig zahlt. Und ich rede dort nicht von Subventionen oder von einfach Einkommenssicherung, sondern eine Abgeltung von Leistungen, die erbracht wurden, die alle davon profitieren. Und die soll man auch zahlen. Und von dem her ist das mal ein Punkt. Das andere ist vielleicht nachher, dass man das Potenzial der Berglandwirtschaft besser ausschöpfen, dass die Bergbauern selber ihr Potenzial besser ausschöpfen. Das heisst konkret auf der einen Seite die bestehenden Betriebsstrukturen optimieren, also nicht unbedingt wachsen, weil das kann man, wie gesagt, nur beschränkt. Aber dass man das, was man hat, die Einrichtung, die man hat, dass man die besser einsetzt, besser braucht, dass man dort schaut, dass man die Kosten runterfahren kann, weil die sind im Vergleich zur übrigen Landwirtschaft hingegen hoch. Und das heisst auf der anderen Seite, dass man die gesetzlichen Instrumente, die bestehen, die die Produkte aus dem Bergalpgebiet schützen, dass man diese Instrumente konsequent anwendet.
Nicht nur der Anders Gautschi von der Arbeitsgemeinschaft für Berggebiet sieht eine Zukunft für den Bergbauernstand. Der Christian Hofer, Vizedirektor vom Bundesamt für Landwirtschaft, betont, wie wichtig die Bergbauern sind für die Schweiz.
Vielleicht muss man dort mal etwas sagen von der Bedeutung der Berglandwirtschaft. Und die Bedeutung, die ist in der Schweiz sehr gross. Mehr als ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche befindet sich im Berggebiet. Und durch die Bewirtschaftung von diesen Gebieten, die sehr stark auf eine Tierhaltung ausgerichtet ist, leisten eigentlich die Bergbauern einen wichtigen Beitrag oder einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der Kulturlandschaft. Und das ist sehr ein wichtiger Faktor, einerseits für den Tourismus, aber sicher auch für die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln. Und darum ist die Bedeutung der Berglandwirtschaft in der Schweiz sicher sehr gross. Wenn man nachher die Perspektive anschaut, die Bewirtschaftung des Berggebiets, die wird sicher auch in Zukunft auf Bergbauern angewiesen sein. Also laut dem Bericht vom Bundesrat über die Weiterentwicklung der Direktzahlungen sollen auch in Zukunft die Rahmenbedingungen für eine produzierende Landwirtschaft beibehalten werden. Dort spielt auch wieder die Berglandwirtschaft eine sehr wichtige Rolle. Und da bin ich mir sicher, dass man die Rahmenbedingungen so hält, dass das Bauern auch im Berggebiet attraktiv bleibt.
Jetzt ist es so, wenn wir jetzt in Zukunft schauen, der Herr Gautschi hat mir gesagt, dass der Unterschied zwischen dem, was Talbauern unter dem Strich am Schluss erwirtschaftet oder auch finanziell übrig bleibt, doch noch höher ist als das, was ein Bergbauer schlussendlich noch in der baren Hand hat. Gibt es da in Zukunft eine Aufwertung vom Bergbauernstand?
Also, ihr habt jetzt rein den monetären Aspekt angesprochen. Und in dem Sinn, wenn der Bergbauer etwas weniger verdient, der auch weniger wert geschätzt wurde. Und wir machen hier eigentlich eine andere Erfahrung. Der Bergbauer, der hat, genießt eine sehr hohe Wertschätzung auch bei unserer Gesellschaft. Und es bietet sich in Zukunft dem Bergbauer auch sehr grosse Chancen, gerade wenn man die Qualitätsstrategie anschaut, die ja vom Bundesamt für Landwirtschaft mitgetragen wird und auch geprägt wird. Dort bietet sehr wohl sehr viele Chancen für Bergbauern. Sie sind verwachsen mit ihrer Region, sind sehr authentisch und in dem Sinn haben sie auch sehr grosse Chancen, in Zukunft eben ihre Produkte mit einer besseren Wertschöpfung, also nicht in Massenproduktmarkt, sondern in die Nische, können an Mann und an Frau zu bringen. Wenn man im Berggebiet ist, sieht man sehr, sehr viele Bergbetriebe, die mit Freude ihren Betrieb führen und auch sehr erfolgreich führen.
Und wie geht es auf den Hütten von Fredi Muheim und seiner Familie weiter? Der Fredi Muheim hat gerade einen Kuhshuf verarztet. Er hat einen Riss und ein Geschwür gerade am gleichen Fuß entdeckt. Er runzelt die Stirne.
Ja, Sorge gibt es immer. Macht man sich auch. Und das ist ja berechtigend, wenn man das so anschaut. Aber ich bin jetzt eigentlich noch zuversichtlich, dass man das schon anbringt. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt, das ist ein Sprichwort. Wie haben wir es geschafft? Wie ist die Operation durch?
Der Doppelpunkt heute über den Bergbauernalltag von der Cornelia Büttler.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.